Der zweite Thessalonikerbrief und die Entrückung. Wir haben heute Morgen das Thema: Der Herr ist treu. Wir lesen dazu aus 2. Thessalonicher 2, ab Vers 13 bis Ende und dann auch die ersten 5 Verse auch aus 2. Thessalonicher 3. Ab Vers 13 jetzt. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Nun Kapitel 3. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn, man kann ergänzen, ungehindert, läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Soweit das Wort Gottes. Wir gehen Vers für Vers in dieser Botschaft entlang. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Auch hier steht wieder der Dank im Zentrum. Der Apostel und seine Mitarbeiter, sie danken für die Brüder, für die ganze Gemeinde. Das schließt hier auch die Schwestern ein. Und jetzt kommt ein Thema, was ja sehr viel Diskussion auch wieder ausgelöst hat in der Kirchengeschichte bis heute, nämlich die Frage der Erwählung. Haben wir hier gesehen, der Begriff Hairomai, erwählen, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, steht hier. Nun, es gibt auch andere Stellen, die davon reden, erwählt vor Grundlegung der Welt. Was ist damit gemeint und was ist nicht gemeint? Hierzu, um das richtig zu verstehen, müssen wir jetzt eine wichtige Parallelstelle aufschlagen im Römerbrief Kapitel 8. Das ist ja auch die klassische Stelle über die Frage der Erwählung und Vorherbestimmung. Das hängt ja untrennbar zusammen, diese Erwählungs- und Vorherbestimmungsfrage. Gerade im Calvinismus ist das ja so ein ganz prägendes Thema. Was steht jetzt hier im Römer 8 über die Vorherbestimmung? Römer 8, ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, also Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ja, und so weiter. Man spricht hier von der Katea Aurea, der goldenen Kette, in dieser Frage, wen Gott erwählt, vorausersieht, vorherbestimmt, beruft, rechtfertigt und verherrlicht. Was steht hier als erstes Glied in dieser goldenen Kette? In Vers 29 steht als erstes, die er zuvor ersehen hat. Im Griechischen heißt es, vorauserkannt hat. Prognosko, ich erkenne voraus. Also Gnosko, erkennen, und pro, vorauserkennen. Es gibt da unterschiedliche Ansichten. Ich verstehe es so, dass Gott ja über Raum und Zeit steht. Er hat ja Raum und Zeit geschaffen. In Genesis 1 wird das beschrieben. Da schuf er Himmel und Erde und damit auch die Zeit und den Raum. Weil aber Gott ewig ist und oberhalb dem steht, weiß er natürlich im Voraus, wer das Ende als Geretteter erreichen wird. Also schon vor Grundlegung der Welt weiß er, du und du und du, ihr werdet den Herrn Jesus im Herzen aufnehmen und andere werden ihn nicht aufnehmen. Das ist das Vorauserkennen Gottes, Prognosko, die Vorausprognose, ja, kann man auch sagen. Prognose kommt auch da, das Vorausschauen. Und so trifft es auch ein, so wie es Gott vorausgesehen hat. Und die er vorausersehen hat, die hat er auch vorausbestimmt, weil er sieht voraus, wer sich bekehren wird. Aber dass man jetzt eine Lehre daraus folgert, wie es jetzt zumindest im extremen Teil des Calvinismus vertreten wird, dass Gott einfach, ja, so wie ein Tyrann, sagen wir schon, die Menschen vorausbestimmt, die einen zum Heil, die anderen zur Verdammnis, das können wir daraus nicht folgern. Denn er weiß ja, wer sich subjektiv gesehen bekehren wird. Das heißt also, das Vorauswissen Gottes und auch, wenn man so will, die Vorausbestimmung Gottes, hebt die Verantwortlichkeit und Entscheidungsfähigkeit des Menschen gerade nicht auf. Denn das Vorauswissen Gottes koinzidiert, also trifft zusammen mit der Verantwortlichkeit des Menschen. Durch den Bußruf, etwa bei der Evangelisation, durch den Zuspruch des Wortes Gottes bei der Predigt, wird das Herz des Menschen angerührt. Und dadurch wirkt der Heilige Geist und zieht den Menschen zu sich, der sich rufen lässt. In 2. Korinther 5 heißt, ist der Aufruf, lasset euch versöhnen mit Gott. Ja, dieser Aufruf wäre umsonst, wenn der Mensch nicht auch auf diesen Ruf antworten könnte. Also ist auch eine Antwortfähigkeit. Dadurch aber, dass der Mensch umkehrt, Metanoia, das ist die Umkehr oder Bekehrung und die Neugeburt, Johannes 3 durch den Heiligen Geist, dadurch, dass der Mensch umkehrt, fügt er kein Promille zum Erlösungswerk Jesu Christi hinzu. Der Herr Jesus hat alles vollbracht, 100%. Aber der Mensch ist keine Marionette, sondern muss auf diesen Ruf antworten und das vollbrachte Erlösungswerk annehmen. Es werden also nur Freiwillige im Himmel sein und es werden auch nur Freiwillige in der Hölle sein. Nicht solche, die von Gott irgendwie dahin verdammt sind in die Hölle. Ja, sonst wäre ja Gott, Entschuldigung, ein Monster, der Menschen einfach so in die Hölle wirft, weil er es von Ewigkeit her so entschieden hätte. So ist es nicht zu verstehen, sondern das Vorauswissen Gottes, wer sich bekehren wird. Und der ist dann auch vorausbestimmt, der sich bekehrt und der andere nicht. Aber keine starre Prädestination, dass Gott willkürlich das irgendwie machen würde. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, weil hier die Begriffe vorausersehen und vorausbestimmt sehr eng zusammenstehen. Römer 8, Vers 29. Das eine Wort ist ja griechisch prognosko und das andere proorizo, vorausbestimmen. Aber das erste ist in dieser Kette immer das Vorauserkennen Gottes. Und dann kommt alles Weitere. Also man könnte dann so sagen, diese Kette. Gott hat vorauserkannt, wer sich bekehren wird. Dann kommt die Bekehrung. Und der sich bekehrt, der ist dann auch vorausbestimmt. Ja, aber das Bekehren, das hängt mit dem Vorauswissen Gottes zusammen. Und dann alles Weitere, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Das ist nur dazu, um diese schwierige Frage jetzt in aller Schwachheit von meiner Seite zu erklären, wie ich das verstehe. Das haben auch die Väter so ein Bild gesagt. Das ist wie bei einer Tür. Vorne steht, kommt zu Jesus. Und wenn der Mensch dann hindurchgegangen ist, steht auf der Rückseite, erwählt vor Grundlegung der Welt. Ja, dann wird die Erwählung wirksam. Aber dem Ruf, ja genau, dem Ruf muss man folgen. Ja. Es kommt keiner einfach so in die Hölle aus einer Willkür Gottes heraus, sondern nur der, der Jesus willentlich ablehnt. Ne? Also das ist ganz wichtig, diese Frage. Ja, und deshalb steht ja auch weiter, der ganze Kontext zeigt ja, dass auch dann die Heiligung dazu gehört, nach der Rechtfertigung, also indem uns die Gerechtigkeit Christi durch seine Gnade zugesprochen wird, kommt auch die Heiligung, dass der Mensch im Glauben fest ist, fest bleibt und wächst. Ja, und wächst. Da heißt es dann, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, aber eben aufgrund auch des Bekehrungsrufs und der Antwort darauf. Und deshalb heißt er gleich in der Heiligung des Geistes. Heiligung ist Hagiasmos. Heilig dem Herrn, abgesondert für den Herrn. Die Heiligung ist gerade eben, dass ich dann auf den Ruf geantwortet habe und dem Herrn nachfolge. das Leben in der Sünde ablege, nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft Christi, wenn ich doch versagt habe, seine Reinigung neu erbitten darf und ihm immer ähnlicher werde im Glaubensleben. Das sollte das Ziel sein, dass es ein Wachstumsprozess ist, geistlich, bis zu unserem Tod. Ja, er hat uns erwähnt, in der Heiligung des Geistes durch den Geist Gottes, der in uns wirkt, können wir dem Herrn immer mehr abgesondert werden, ähnlich werden. Und im Glauben an die Wahrheit, fest Vertrauen auf Jesus, der die Wahrheit in Person ist, fest Vertrauen auf sein heiliges Wort in Gestalt der Bibel. Vers 14, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium. Die Voraussetzung ist, dass das Evangelium verkündigt wird, die frohe Botschaft von der Erlösung in Christus am Kreuz und durch die Auferstehung. Da kommt der Ruf, der Gnadenruf zu den Menschen, kehret um, höret auf das Evangelium. Und das Ziel ist, auch in Vers 14, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Doxa, diese Herrlichkeit, bei ihm zu sein, ihn zu schauen von Angesicht zu Angesicht, im Himmel zu sein, wo es keine Schmerzen, keine Krankheit, kein Leiden mehr gibt. In der Stadt mit den goldenen Gassen und ja, wo Gott selber und das Lamm unser Licht und unser Tempel ist. Und ihr seht, jetzt gerade als Ergänzung zu dieser Erwählungsfrage kommt jetzt Vers 15, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Da heißt es nämlich, so steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Es ist also nicht so, dass man jetzt einmal sich bekehrt hat und dann alles so, ja, einfach schon selbstverständlich ist, einmal gerettet, immer gerettet, sondern gerade weil der Mensch ein entscheidungsfähiges Wesen ist, und das sieht Gott auch voraus, hat er die Möglichkeit, nach seiner Bekehrung wieder abzufallen. Das haben wir auch gestern gehört, wovon der Apostasie vom Abfall die Rede ist, in Kapitel 2. Und gerade am Ende wird der große Abfall kommen, wo viele vom rettenden Glauben abfallen und das Gericht am Hause Gottes beginnt. Erlebt man ja zurzeit zunehmend, dass immer mehr Lehren aufgeweicht werden, immer mehr biblische Wahrheiten über Bord geworfen werden, bis in die frömmsten Kreise hinein. Macht uns sehr traurig. Aber wir sollen, die wir das Wort kennen, die wir den Herrn Jesus lieben, feststehen. Griechisch steht hier stekete, so, also am Griechen stekete, steht fest. Und haltet fest, kratete, haltet fest. Und zwar an was? An den Überlieferungen. Griechisch paradosis, das, was überliefert wurde. Das sind jetzt nicht irgendwelche Menschensatzungen gemeint, sondern es sind ganz klar hier die apostolischen Überlieferungen. Die Lehre des Herrn Jesus und der Apostel. So wie es auch in Apostelgeschichte 2 heißt, sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Apostelgeschichte 2, 42. Und auch wir sollen festhalten an den apostolischen Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder einen Brief von uns. Ja, Wort oder Brief von uns, das ist die Lehre der Apostel. Ganz eindeutig. Entweder hat er als mündlich weitergesagt oder eben durch Briefe, die auch uns heute nach 2000 Jahren noch überliefert sind, diese apostolische Unterweisung. Daran haltet fest. Und wenn hier steht, haltet fest, dann heißt es auch, haltet an eurem Glauben fest. Weicht nicht davon ab, fallt nicht ab. Abfallen tut man übrigens nicht, jetzt wenn man einfach gesündigt hat, das ist schon schlimm genug, aber dadurch ist man noch nicht abgefallen. Abgefallen ist ein Mensch erst, wenn er Christus erneut kreuzigt, wie es im Hebräerbrief heißt. Das heißt, wenn er das Heilswerk Jesu Christi am Kreuz verwirft, und nicht mehr für sich anerkennen. Nur dann ist jemand abgefallen. Nicht, wenn du gesündigt hast und darüber Buße tust. Da bist du ja noch nicht abgefallen. Du hast zwar den Geist Gottes gedämpft, durch nicht bereute und bewusst festgehaltene Sünde, aber abgefallen ist der Mensch erst, wenn er sagt, nein, ich nehme das Heilswerk Jesu, wo er sein Blut am Kreuz für mich vergossen hat, zu meiner Reinigung, das nehme ich nicht mehr für mich in Anspruch. Das ist dann schrecklich, ja, diese Verstockung gegen den Herrn. Dieser Mensch ist dann abgefallen. Wer Christus bewusst und willentlich verwirft, was hoffentlich nie einer von uns tun wird, wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und deshalb steht fest, haltet fest an dem Wort Gottes, an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, haltet fest an Christus. Eine Parallelstelle dazu möchte ich auch lesen, weil es immer ja heißt, einmal gerettet, immer gerettet. Aber da gibt es ganz wichtige Stellen, die dieser Lehre widersprechen. Zum Beispiel Johannes 15. Warum sind so viele Aufrufe, im Herrn zu bleiben, wenn das alles so einfach wäre? Ja? Da heißt es, ich lese gerade mal diese ganzen Verse aus dem Weinstockgleichnis. Johannes 15, der Herr Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, also die ist dran an ihm, bringt aber keine Frucht, ja? Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg, die nimmt er wieder weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also auch die Werke gehören dazu, die Frucht. Nicht damit wir gerettet werden, sondern weil wir echte Kinder Gottes sind und dadurch auch die Frucht des Geistes gemäß Galater 5, 22 hervorbringen. Dann heißt es weiter, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn wir in ihm bleiben, dann sind wir schon in ihm und dürfen nicht abfallen. Das ist die Logik dieser Aussage. Bleiben kannst nur in jemand, wenn du schon mit ihm zusammen bist. In der Ehe kannst du auch nur bleiben, wenn du schon verheiratet bist. Kannst du nicht in der Ehe bleiben, die gar nicht existiert. Also wer in Christus bleibt, der ist schon in ihm und wird gewarnt davor, abzufallen. Ist das logisch oder nicht? Also ich kann nur so denken, ich weiß nicht, dass das manche nicht erkennen wollen. Dann heißt es also, bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Bleibt. Und noch heißt es deutlicher, noch deutlicher, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, dann wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Und so weiter. Also dieses Bleiben ist wichtig. Es würde nicht ohne Grund hier stehen und ist alles so einfach für einmal gerettet, immer gerettet. Also natürlich kann man Heilsgewissheit, es ist nicht so, dass wir dauernd fragen, bin ich jetzt noch gerettet? Ich sage ja, nicht bei jeder Sünde ist man jetzt abgewandt, sondern nur, wenn man es den Herrn willentlich und bewusst verwirft. Deshalb in ihm bleiben und aber auch Frucht bringen. Wenn man müde geworden ist im Glauben, dann den Herrn bitten, dass er uns wieder neu mit seinem Geist völlig ausfüllt und uns wirklich leitet in alle Wahrheit. Ja, also auch hier jetzt nochmal zurück, 2. Thessalonicher 2, Vers 15. So steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an die Überlieferung, die gelehrt worden seid. Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Was wird hier gesagt? Der Herr Jesus hat uns geliebt, zusammen mit Gott, dem Vater. Wir können ja die Dreieinigkeit nicht trennen. Es ist ein göttliches Wesen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, aber in drei Personen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Der Vater, insbesondere als der Schöpfer, der Sohn als der Erlöser und der Heilige Geist als der Tröster. Das sind die Schwerpunkte, aber es ist ein göttliches Wesen. Also der Herr Jesus Christus und eben unser Gott und Vater, er liebt uns und gibt uns einen ewigen Trost, nicht wie die Welt gibt, einen vergänglichen Trost. Oh ja, es wird schon alles gut. Sondern das ist dieser Trost, der absolut festes Fundament hat in Christus, in der Errettung. Ein Trost, der nicht oberflächlich ist, sondern wirklich in die Tiefe geht, der uns auch im Leiden durchträgt. Wenn ihr wirklich Menschen trösten wollt, die in Trauer sind, dann schickt ihnen ein gutes Wort Gottes, ein Trostwort aus der Bibel, damit sie wirklich auferbaut werden. Ich weiß noch, als ich zum dritten Mal arbeitslos wurde, da haben Menschen, die das nicht wussten, das wussten nur ganz wenige im Moment, die konnten das nicht wissen, uns die Karte geschickt, der Herr wird euch und eure Kinder versorgen, ein Wort aus der Heiligen Schrift. Das habe ich bis heute in meinem Büro hängen und es ist wirklich so eingetroffen, das war wirklich ein Trost. Dann wusste ich, der Herr wird uns nicht im Stich lassen. Auch wenn Menschen uns übel wollten, uns gemobbt haben, aus Lehrfragen sich getrennt haben von mir, weil ich keine innerevangelikale Kritik mehr üben sollte. Das war damals der Auslöser. Ich sage, ich kann aber nicht gegen mein Gewissen halten und einfach schweigen zu allen möglichen Fehlentwicklungen. dann hat der Herr uns das geschickt. Das wussten nur ganz wenige, also diese Fremden, das hat der Herr denen gezeigt. Und da stand also, der Herr wird euch und eure Kinder versorgen. Da war so ein schönes Bild mit der Familie am Tisch drauf. Hängt bis heute mein Büro, ihr könnt es gerne mal sehen, wenn ihr uns besucht. Ja, also das ist dieser ewige Trost, der allein aus dem Wort Gottes kommt. Und eine gute Hoffnung heißt weiter, das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Vollendung beim Herrn durch die Gnade, durch die Begnadigung vor der ewigen Verlorenheit. Und dieser Herr, dieser allmächtige Gott, er heißt in Vers 17, er tröste eure Herzen. Das geht also bis ins Personenzentrum, in das Herz hinein. Und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Hier wird Wort und Werk zusammengeordnet. Das heißt, Worte und Taten, die gehören zusammen. Das, was wir sagen, sollen wir auch tun. Wir sollen echt und authentisch sein. Wir sollen keine Sachen versprechen, die wir nicht halten können. Also wenn du ein Versprechen gibst, dann musst du es auch halten. Deshalb sagt der Herr auch, du sollst nicht schwören, denn du kannst noch nicht mal ein Haar weiß oder schwarz machen. Aber auch zwischen Menschen, wenn wir irgendwas sagen, dann bitte auch einhalten. Und die Vollkommenheit im Einhalten seiner Zusagen, die liegt ja in Jesus Christus. Er hat vollkommen erfüllt, was er verheißen hat, dass er eine Wohnung für uns schafft im Himmel. Er hat uns den Weg geebnet durch sein Opfer und das ewige Leben geschenkt durch seine Auferstehung. Jetzt gehen wir zu Kapitel 3, die ersten 5 Verse. Dann den Rest des Briefes, so Gott willen, wir leben heute Abend. Kapitel 3, Vers 1. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn läuft. Schlachter übersetzt hier, ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter, sie waren im Missionsdienst. Und das ist ein ganz wichtiger Dienst auch heute. Das ist ja das Beeindruckende, dass gesagt wird in der Endzeitrede Jesu, dass es parallele Heilslinien und auch Unheilslinien gibt. Es wird weitergehen, die Weltmission, Heilslinie, die Gemeinde wird weiter bestehen, auch Israel wird wieder eine große Bedeutung erlangen, wenn der Messias wiederkommt, das erleben wir ja auch jetzt, dieser ganze Kampf um Israel. Es gibt aber die Unheilslinie, auch der Verführung, der Gerichte, der Katastrophen, alles, was so über die Erde ergeht, was ja auch das Kommen der zwei Tiere des Antichristen und seines Propheten ankündigt. Aber auch das Wort wird weiterlaufen. Die Mission wird nicht gestoppt werden können von den vorantichristlichen Mächten. Es wird weitergehen, bis der Tag des Herrn da ist, bis Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen die frohe Botschaft verkündigt worden ist. Und so betet schon damals für den Apostel Paulus und Silvanus und Timotheus, dass sie weiterhin die frohe Botschaft weitersagen können, denn sie haben auch Widerstände erlebt. Und merkt ihr das auch, wenn ihr evangelisiert, dass da auch Widerstände da sind? Da haben wir ja heute alle möglichen Arten von Menschen auf den Straßen. Wir machen ja auch seit vielen Jahren Missionseinsätze. Und dann erlebst du ja Menschen, die sehr dankbar sind. Echte wiedergeborene Christen, die sich freuen, dass wir auf die Straße gehen, die sogar mitmachen zum Teil dann. Dann gibt es aber auch andere Gruppen, solche oberflächlichen Leute, die sagen, das bringt doch alles nichts. Oder dann gibt es solche, die ganz ablehnend sind, so die christlichen Atheisten und Antitheisten. Dann gibt es Menschen aus allen möglichen Religionen, die zum Teil offener sind, auch Moslems nehmen gerne Flyer an, Traktate. Aber dann gibt es natürlich mit denen oft auch Diskussionen. Ja, nur Allah ist der wahre Gott und Jesus ist nur ein Prophet und halt eben nicht der Retter und so. Und da kann man dann die frohe Botschaft sagen, in Liebe und Weisheit aus solchen Menschen. Also man hat es mit allen möglichen Menschen zu tun, auch bis hin zu Satanisten. Aber die glauben wenigstens an was Übernatürliches. Kann man sagen, wenn ihr an Satan glaubt, dann müsst ihr auch wissen, dass es Gott gibt. Ja? Dann wechselt doch auf die richtige Seite. Das sind so einige Beispiele aus den heutigen Missionseinsätzen. Aber damals sind sie auch gereist durch viele Städte und Länder bis hin nach Rom. Vielleicht kam der Apostel Paulus ja sogar nach Spanien. Es gibt mehrere Hinweise darauf. Das war sein Auftrag, den ganzen Mittelmeerraum zu erreichen. Weiter ist er nicht gekommen, also nach meinem Wissen war er jetzt nicht in Germanien oder Gallien und so. Es haben dann andere weitergetragen, diese Fackel der frohen Botschaft. Und es war auch nicht der Apostel Paulus, über ihn wird nur am ausführlichsten berichtet, auch viele andere. Es war immer ein Team. Ich lese übrigens gerade, habe hier gefunden im Haus die Autobiografie von Billy Graham. Ich teile nicht alles, was er gemacht hat, aber er hat doch viel Segen gewirkt. Viele Millionen Menschen, über die Medien sogar Milliarden, wird hier gesagt, haben die frohe Botschaft gehört durch seine Verkündigungen. Und er schreibt, wie viele Mitarbeiter, tausende Mitarbeiter er hatte. Allein hätte er das nie machen können. Aber sein Name war bekannt, die Leute sind allein schon deshalb dahin gegangen. Aber ein guter Evangelist wird dann immer von sich selber wegpredigen, zu Jesus Christus hin. Das gilt genauso heute wie damals. Ja. Der Apostel Paulus konnte bestimmt auch wie Johannes der Täufer sagen, er, Christus, muss wachsen, ich muss abnehmen. Das hat ja Johannes der Täufer gesagt. Und so gilt es auch für uns. Wenn wir wirkliche Diener des Herrn sind, dann kommen die Leute zwar, weil vielleicht auch unser Name nicht ganz unbekannt ist, aber eigentlich und letztlich ist es immer wichtig, dass wir, so wie es am Isenheimer Altar ist, diesen großen Zeigefinger haben, hin zum gekreuzigten Auferstandenen, sagen, er kann euch retten, kein Mensch kann euch retten, allein der Sohn Gottes ist es, der euch retten kann. Das ist das Entscheidende. Und so, man kennt auch heute noch den Apostel Paulus, aber nicht er hat uns erlöst, sondern allein Jesus Christus. Und so bittet er um das Gebet, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, wie es auch bei den Thessalonichern schon geschehen war. Gott öffnet durch das Gebet der Gläubigen Herzen und Türen. Gebetsversammlungen sind deshalb wichtig, gerade auch vor und bei Evangelisation, sogar während der Verkündigung haben wir bei uns auch gemacht, dass dann einige Geschwister abwechselnd gebetet haben für die Menschen, die da gekommen sind. Wir haben wirklich durch Gebet viele Wunder erlebt, dass verstockte und verhärtete Herzen plötzlich aufgegangen sind für den Herrn Jesus Christus. Es kommt in Vers 2 etwas Belastendes, Trauriges, was wir auch heute erleben. Schon damals war es so, die Menschen sind ja immer gleich geblieben. Hier heißt es jetzt in Vers 2, sie sollen auch beten, dass wir errettet werden von den Verkehrten, unredlich kann man auch übersetzen, Atopos, und bösen, Poneros steht hier, und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Seht ihr, es gibt viele Menschen, die sagen, ich bin auch gläubig, aber sie haben einen Irrglauben. Was sie glauben, stimmt nicht mit der Bibel, mit dem Wort Gottes überein. Das sind irgendwelche Zusatzlehren, verdrehte Lehren, ganz bewusste Irrlehren. Oft sind es auch verführte Verführer, die dann solche Dinge in Gemeinden hineintragen. Und am schlimmsten sind die falschen Brüder, vor denen warnt der Apostel Paulus auch in den Korintherbriefen. Er hat viel Verfolgung erlebt, er wurde sogar gesteinigt, aber das Schlimmste, sagt er sinngemäß, sind die falschen Brüder, die so tun, als seien sie auch echt und neugeboren, aber eigentlich ist es letztendlich ein falscher Geist, ein dämonischer Geist. Die haben eine fromme Maske, aber in Wirklichkeit sind sie vom Teufel inspiriert. Und sobald ihr so etwas merkt in euren Gemeinden, dass jemand sich einschleichen will, ich habe auch eine Auslegungsreihe über den Judasbrief kürzlich gehalten in verschiedenen Gemeinden, 28 Kennzeichen von Irrlehrern, ja, im Judasbrief. Das erste ist, dass sie sich heimlich in Gemeinden einschleichen, so steht es im Judasbrief. Und das ist das Schlimme, man merkt es nicht sofort. Deshalb, wir haben das Möglichste getan in unserer Gemeinde, um das zu vermeiden. Wir haben von Anfang gesagt, wir haben auch gerungen um die Frage, sollen wir oder sollen wir nicht. Wir haben dann doch ein Glaubensbekenntnis formuliert, sehr ausführlich, 8 Seiten, wo wir sämtliche Irrlehren gleich gesagt haben, das glauben wir nicht, also das nicht, das verwerfen wir. Und das andere glauben wir, was wir als biblisch erkannt haben. Also wir glauben und bekennen und wir verwerfen. Das haben ja viele Kirchen gemacht, je nach ihrer Erkenntnis, und haben dann gesagt, bei uns wird so geglaubt und wer etwas anders glaubt, der soll dann bitte woanders hingehen, aber nicht bei uns ein Durcheinander machen. Also, deshalb haben wir ein recht ausführliches Glaubensbekenntnis gemacht, alles aber biblisch begründet, mit biblischen Nachweisen. Ich habe sogar ein Buch noch geschrieben, wo ich das Bekenntnis nochmal erklärt habe. Gibt es beim Jeremia Verlag, Glaubensbekenntnis unabhängiger bibeltreuer Gemeinden, wer das mal lesen möchte, ich habe es leider nicht dabei. Also, diese Glaubensbasis ist wichtig, um von vornherein diesen Wildwuchs zu verhindern, damit du nachher nicht endlose Diskussionen hast mit allen möglichen Lehrsystemen und auch mit Irrlehren. Es ist nicht alles eine Irrlehre, manchmal sind es Abweichungen oder andere Stückwerkerkenntnis, das ist auch klar. Man muss unterscheiden zwischen Irrlehren
und Erkenntnisunterschieden. Bei Erkenntnisunterschieden sind es noch meine Brüder und Schwestern, bei Irrlehren nicht. Also wenn jemand den anderen als Irrlehrer beschimpft, ist sehr gravierend. Aber man kann von Erkenntnisunterschieden reden. Das ist dann eine Stufe weniger. Ja, versteht ihr? Aber es wird leider oft nicht gemacht. So werde ich auch im Netz als Irrlehrer verleumdet, bei Erkenntnisunterschieden eigentlich. Das macht mich immer sehr traurig, dass die Leute auch in der Begriffswahl sich dann vertun und das nicht mehr unterscheiden wollen oder können. Ja, aber wenn es wirklich falsche Brüder und auch falsche Schwestern, es gibt ja auch viele falsche Prophetinnen, in Gemeinden hineinkommen, eindringen, dann muss man ganz klar Gemeindezucht üben, den Sauerteig der Irrlehre und Sünde und Verführung aussondern, bevor es zu spät ist. Denn sonst wird die Gemeinde zerfressen. Falsche Brüder wollen Werke ausbremsen oder gar zerstören. Oft ist es so aufhalten, irgendwas lähmt da, man kommt nicht weiter. Und dann ist das Zerstörungswerk, setzt sich dann von innen her fort. Es kann geschehen durch Verleumdung, durch Hass, durch Verfolgung der echten Christen oder eben durch Verführung, durch falsche Lehren. Und deshalb brauchen wir in den Gemeinden Geisterunterscheidung, Ermahnung und im schlimmsten Fall dann Trennung und Ausschluss. Deshalb steht in Matthäus 18 die Gemeinderegel, wie man vorgeht bei falschen Lehren und Unterwanderung von Gemeinden. Erst unter vier Augen ermahnen, dann noch Zeugen hinzunehmen und wenn dann immer noch keine Umkehr geschieht, muss es vor die Gemeinde gebracht werden und die betreffende Person ausgeschlossen werden, damit sie selber umkehrt von ihrem Irrtum, also ermahnt wird, sodass sie erkennt, dass sie falsch liegt und dass auch die Gemeinde bewahrt wird vor dem Sauerteig der Verführung. So steht es auch in 1. Korinther 5, auch eine wichtige Stelle über den Ausschluss von falsch lebenden und falsch lehrenden Menschen, die in unbiblischem Leben auch hier sind. In 1. Korinther 5 geht es um Unzucht, in Matthäus 18 auch um alle Arten von falscher Lehre und falschem Lebensstil. Nicht alle haben den Glauben, also nicht den wahren rettenden Glauben. Sie sind Scheingläubige, die andere verführen würden, wenn wir nicht aufpassen. Natürlich ist in erster Linie Auftrag der Ältesten hier zu wachen, aber auch jeder Bruder und auch die Schwestern haben die Aufgabe, wachsam zu sein und Dinge auch den Ältesten zu sagen, die ihnen auffallen. Manchmal irren auch Älteste, da müssen auch die ermahnt werden oder im schlimmsten Fall ausgeschlossen. Also keiner ist vor Irrtümern und Irrlehren gefeit. Deshalb müssen wir einander helfen in der Gemeinde auf der Grundlage des Wortes Gottes. Seid ihr da einverstanden? Ja, freut mich. Das war jetzt auch nochmal eine schwierige Frage, die aber in vielen Gemeinden versäumt wird. Und deshalb bringt so viel Sauerteig der Verführung hinein, weil es keine Gemeindezucht mehr gibt. Keine Wachsamkeit, kein Wächterdienst. Das ist eine traurige Entwicklung in der Endzeit. Ja, dann Vers 3. Aber der Herr ist treu. Pistos steht hier. Treu und gläubig. Also, das heißt im Glauben, den er fördert. Hier kann es aber nicht heißen gläubig, denn der Herr kennt sie ja selber. Aber da ist es wirklich die Treue des Herrn gemeint, Pistos. Der Herr ist treu, er wird euch stärken, Sterizei, stärken und bewahren, Phylaxei vor dem Bösen. In dem Wort Phylaxei, bewahren, steckt Phylax, der Wächter drin, der ja so auf dem Wachturm im positiven Sinne jetzt steht. Wachturmgesellschaft ist natürlich auch eine Verführung, aber ich meine jetzt einen echten Wachturm, der da steht und die Wacht hält, damit kein falscher Geist eindringt. Der Herr selber wird uns bewahren. Man fragt sich, warum dann manche Gemeinden trotzdem kippen. Nun, da ist man nicht mehr auf der Grundlage des Wortes Gottes, ist gar nicht mehr mit dem biblischen Herrn, mit dem biblischen Jesus verbunden. Man hat schon andere Geister reingelassen, die man dann irrtümlich als Gott oder Jesus bezeichnet. Natürlich bewahrt der Herr eine Gemeinde nur, wenn da viele sind, die diese innere geistliche Verbindung mit dem Herrn haben. Das ist das Entscheidende. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Und jetzt die letzten beiden Verse für heute Morgen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Hier spricht der Apostel mit seinen Mitarbeitern zusammen wieder in apostolischer Autorität. Es geht nicht darum, dass er als Mensch jetzt hier irgendwas gebietet. Ja, es ist halt meine Meinung und so. Sondern er spricht jetzt hier wirklich in apostolischer Autorität. So kann er auch an anderen Stellen sagen, etwa in 1. Korinther 11 und 1. Korinther 15, wir geben weiter, was wir empfangen haben, und zwar vom Herrn Jesus selber. 1. Korinther 11 geht es über das Abendmahl, 1. Korinther 15 geht es über die Auferstehung, das gibt er weiter in apostolischer Vollmacht. Und was die Propheten und die Apostel und natürlich der Herr Jesus selber uns gesagt und haben und was uns überliefert wird in der Heiligen Schrift, das sollen wir auch tun. Wobei für uns als neutestamentliche Gemeinde die letzte Offenbarungsstufe gilt, das Neue Testament. Wir haben nicht mehr den alttestamentlichen Tempel, wir machen da keine Opfer mehr und so weiter. Also es gilt für uns, das, was im Neuen Testament bestätigt wird und fortgeführt wird. Wir fallen nicht zurück in den alten Bund. Also das sollen wir aber auch tun, was der Herr uns durch die Apostel gebietet. Und jetzt der letzte Vers: Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Alles ist eine Frage der Liebe, die aber nicht eine selbstgemachte Liebe von uns Menschen ist, sondern die allein aus dem Herrn strömt. So hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16. Das ist diese Liebe Gottes, die unsere Liebe zu ihm, zum Herrn und zueinander erst ermöglicht. Die Liebe Gottes ist der Urquell aller unserer Liebe. Und nur so können wir bis hin zur Feindesliebe gelangen. Das können wir nicht aus eigener Kraft fabrizieren, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir im Herrn verankert sind, dann haben auch dieses standhafte Ausharren des Christus, das in der Endzeit festbleibt, das sich nicht vom schmalen Weg wegbringen lässt, dass auch wenn die Stürme uns Christen immer mehr ins Gesicht wehen, etwa der öffentlichen Meinung, der Medien, auch der Politik, der Gesetzgebung, des Schulsystems und so weiter, dass wir trotzdem fest im Glauben bleiben, unsere Kinder im Glauben erziehen und aushalten bis ans Ende, bis der Herr wiederkommt. Dazu möge der Herr uns Gnade schenken. Amen. Ich möchte uns bitten, aufzustehen, und dann wollen wir den Herrn anbeten. Lieber Heiland, wir danken dir auch für diese Worte der Ermutigung, aber auch Ermahnung. Schenk doch, dass wir nicht falsche Lehren in unsere Gemeinden lassen und wo sie schon sind, dass wir sie durchschauen und dass sie herausgetan werden können. Wir danken dir auch, dass du uns ja schon erkannt hast vor Grundlegung der Welt, ob wir deine Jünger werden oder nicht. Danke, dass du uns ja dadurch auch erwählt hast, Herr, dass wir die Berufung angenommen haben, zu dir zu kommen, und bewahre uns weiter auf dem schmalen Weg, dass wir dir treu bleiben, dass wir fest sind im Glauben, nicht abweichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Bring du uns ans Ziel durch deine Liebe und Gnade, Herr. Dafür loben und preisen wir dich. Amen.
Amen. Amen.